Barmherzigkeit ist spürbar. Wenn ein Kind am Straßenrand weint, sich das Knie hält und so unerbittlich dort ist, und ich gehe vorbei und ich sehe das Kind und ich habe Mitgefühl und denke mir, oh, dieses arme Kind, oh, was hat es sich wohl angetan, oh, wo sind wohl seine Eltern, und ich gehe dann weiter, dann ist das nicht Barmherzigkeit. Das ist höchstens Mitleid, Mitgefühl. Wenn ich aber zum Kind hingehe und zu ihm niederknie und es tröste und mit ihm versuche zu sprechen und das Knie anschaue und eine Hilfe suche und es nach Hause begleite zu seinen Eltern, dann ist es Barmherzigkeit. Der Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit ist, Barmherzigkeit tut etwas. Und Barmherzigkeit ist spürbar. Barmherzigkeit bewegt etwas. Barmherzigkeit geschieht dort, wo Begegnung ist. Wir haben in diesem Jahr eine Jahreslosung. Ihr findet sie auch auf diesem Buchzeichen auf der Rückseite aufgedruckt. Die Jahreslosung, die heißt: Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Das sagt Jesus Christus. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Das ist eine Aufforderung an uns, dass wir unser Mitleid, uns von Mitleid bewegen lassen und tätig sind. Barmherzigkeit geht immer in die Tat hinein. Barmherzigkeit ist spürbar. Barmherzigkeit ist auch ansteckend. Es heißt hier, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Eigentlich könnte man vom Grundtext her sogar übersetzen, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das steckt an. Als im letzten Frühling der erste Lockdown kam, da hat man Möglichkeiten gesucht, um Hilfsaktionen zu machen. Es gab Angebote für Personen, die zu Hause bleiben sollten, damit man für sie einkaufen geht oder damit man sie begleitet. Es wurden wahnsinnig viele solche Hilfsaktionen erfunden, gemacht, umgesetzt, auf die Webseite gebracht. Man spricht von einer Welle der Solidarität. Das ist Barmherzigkeit, die ansteckend ist. Jeder wollte irgendwie mitmachen, wisst ihr noch? Die Frage ist nur, wie lange hält man eine solche Welle der Solidarität durch? Jetzt sind schon 9 Monate vergangen oder mehr, seitdem das Ganze angefangen hat. Mögen wir noch? Seid barmherzig. Kümmert euch, tut etwas. Irgendwann kommt dann das auch, dass man denkt, ja, und meine Bedürfnisse? Wo stehe ich denn? Wir merken aus eigener Kraft und nur aus der Kraft, dass wir einander anpushen oder dass hier eine Not ist, schaffen wir es nicht auf die Dauer, wirklich als ganze Gesellschaft barmherzig zu sein. Da ploppt hier wieder der Egoismus auf und dort zieht man sich zurück und dort missachtet man Maßnahmen. Aber unsere Jahreslosung sagt etwas mehr. Seid barmherzig, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und da steckt wahnsinnig viel Kraft drin. Ich möchte durch diese Jahreslosung durchgehen mit euch. Und in diesem einen Satz steckt so viel drin. Da steht drin, wo wir zu Hause sind, nämlich beim barmherzigen Gott. Da steckt drin, wer dieser Gott ist, nämlich unser Vater, und wir sind Kinder Gottes folglich. Da steht drin, wie dieser Vater uns befähigt, nach seiner Art zu leben. Und hier steht der Lebensstil, der von Barmherzigkeit geprägt ist. Wo sind wir angekommen? Wo ist der Ort, wo wir leben können, wo wir ankommen? Die Antwort ist bei Gott. Bei Gott angekommen. Lerne Gott und seine Angebote kennen. Er ist barmherzig. Die Geschichte von Klaus Kenneth ist beeindruckend. Klaus Kenneth war ein suchender oder ist ein suchender Mensch. Er ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und wörtlich, er geht auf Reisen, er ist unterwegs. Er geht in den Nahen Osten, lernt den Islam kennen. Er zieht weiter nach Indien und möchte den Hinduismus kennenlernen, weil er denkt, vielleicht ist die Wahrheit hier. Und er geht weiter in ein buddhistisches Kloster, denn er merkt, Buddhismus kannst du eigentlich gar nicht ausleben, wenn du im Alltag das tun willst. Weil Buddhismus hat die Philosophie, dass man den Hunger abtöten muss, nicht das Leid, sondern das Leid gibt es sowieso, aber du sollst nichts mehr empfinden von diesem Leid in der Welt. Also kannst du das am besten tun, indem du durchgehend meditierst. Und das schaffst du nur in einem Kloster. Also ging Klaus Kenneth in ein buddhistisches Kloster und begann dort diese Philosophie zu verinnerlichen, zu vertiefen, sodass sogar sein Guru sagte, dass er ein Vorbild ist, dieser Klaus, wie er da dran geht. Aber es erfüllte ihn nicht. Im Gegenteil, es führte ihn an abgrundtiefe Erfahrungen, die ganz, ganz schlimm für ihn waren. Irgendwann kam er zurück in die Schweiz und hier ist ihm Gott begegnet. Der Gott, der sich in Jesus Christus zeigt. Und der Klaus Kenneth hat sich entschieden, nach all seinen Experimenten, dass er sein Leben Jesus Christus anvertraut. Die Leute haben dann gesagt, ach Klaus, du bist sowieso ein Suchender, du bleibst ein Suchender. Du wirst nicht lange bei diesem Glauben bleiben. Du wirst irgendwann weiterziehen. Es gibt noch so viele Angebote im religiösen Markt. Aber Klaus ist dabei geblieben. Warum? Er ist angekommen. Er ist bei Gott angekommen, einem barmherzigen Gott. Nicht einer, von dem es nur heißt, dass er barmherzig ist, sondern ein Gott, der barmherzig ist in der Tat. Das ist die Geschichte von Klaus Kenneth. Und diese Barmherzigkeit, die er bei Gott erlebt hat, die ist nicht nur ein schönes Mitgefühl, sondern das ist eine Barmherzigkeit, die sein Leben verändert hat. Jemand hat Barmherzigkeit so definiert. Barmherzig zu sein heißt, zu vergeben, auch wenn es in unserer Macht steht, zurückzuschlagen. Den muss ich nochmal lesen. Barmherzig zu sein heißt, zu vergeben, auch wenn es in unserer Macht steht, zurückzuschlagen. Der Vater, er zeigte uns Barmherzigkeit, indem er uns nicht so bestrafte, wie wir es verdient hätten, sagt dieser Autor. Er möchte, dass wir auch anderen gegenüber barmherzig sind. Also Barmherzigkeit mehr als einfach helfen. Es ist die Kraft zu vergeben, sogar wenn ich zurückschlagen dürfte und könnte. Und deswegen heißt bei Gott ankommen, seine Vergebung annehmen und erfahren. Das hat Klaus Kenneth erfahren. Keine andere Religion konnte ihm diese Vergebung schenken. Er ist angekommen. Bei Gott ankommen heißt auch heimkommen. Du und ich, wir sind Geschöpfe von diesem Gott. Er hat uns geschaffen. Er hat uns so erfunden, wie wir sind. Aber wir leben nicht nach diesem Bild Gottes. Wenn wir aber zu Gott zurückkommen, durch den Glauben an Jesus Christus, dann kommen wir heim zu dem, der uns geschaffen hat. Das hat Klaus Kenneth erfahren. Und das haben viele erfahren. Das kannst du auch erfahren. Ein Ort, um Gott kennenzulernen und seine Angebote. Unsere Gottesdienste sind solche Orte. Solche Orte, wo Menschen unter wunderbaren Gott und seine Angebote besser kennenlernen wollen und können. Und darum sind die Gottesdienste offen für alle. Darum können wir auch offen einladen. Darum streamen wir das jetzt auch, damit es die Gelegenheit gibt, diesen Gott besser kennenzulernen und bei ihm anzukommen. Deswegen machen wir auch dieses gute Angebot von Alpha Life. Wir wollen es durchführen, auch in diesem Jahr, trotz Einschränkungen. Es gibt Wege, denn diese Inputs, die wir dort bekommen, führen uns näher ans Herz Gottes. Wir lernen ihn kennen und diese Inputs, die können wir dann diskutieren miteinander in Gruppen und da sind dann ganz viele auf dieser Entdeckungsreise zum Glauben wirklich weitergekommen, haben Gott persönlich kennengelernt, nicht nur vom Hörensagen. Wo stehst du persönlich? Wo ist dein Icon, wo du deinen Standort hast? Bist du zu Hause bei Gott? bist du angekommen? Das ist unser Ausgangspunkt. Dorthin kehren wir immer wieder zurück. Jesus Christus und seine Gnade, dort beginnt's. Auch wenn wir als Christen länger unterwegs sind im Glauben, wir kommen nie weg von diesem Standort, von diesem Punkt. Es ist der Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergibt, weil er am Kreuz für uns bezahlt hat. Es ist dieses Erbarmen Gottes, das uns bewegt, das uns ergreift. Und wir können sagen, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es einfach als Geschenk annehmen dürfen. Steh immer wieder in dieses Erbarmen hinein, in diese Vergebung. Sei dir bewusst, wir sind in Jesus Christus. Die zweite Frage, die sich mir ergibt aus dieser Jahreslosung ist, ja, wer? Wer bin ich und wer ist dieser Gott eigentlich? Ich bin von Gott angenommen. Angekommen und angenommen. Finde Freiheit als Kind Gottes. Denn in der Jahreslosung heißt es, ich habe es schon angedeutet, nicht nur der Vater im Himmel ist barmherzig. Das wäre ja schon etwas. Es heißt, euer Vater ist barmherzig. Und so spricht Jesus zu seinen Jüngern. Jesus, der immer vorher gesagt hat, dass Gott sein Vater ist. Und das hat die Leute schon ziemlich aufgeregt, weil sie gesagt haben, du machst dich ja Gott gleich, wenn du das sagst. Aber Jesus hat seine Jünger mit hineingenommen in diese Beziehung, die er zu Gott hat, zu seinem Vater, weil Jesus ja selbst Gott, Gottes Sohn ist. Und er hat gesagt, auch ihr erlebt Gott als euren Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und so führt Jesus seine Jünger und damit auch uns heute zu Gott als unserem Vater. Und das bedeutet doch, dass wir seine Kinder sind. Wir können das unser Vater als Gebet. Das beten die Christen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und sie beten es in allen Kirchen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann diese Beten für das, was wir brauchen, für die Vergebung der Schuld und für den Schutz vor dem Bösen. Und dann dieser Lobpreis, unser Vater. Wir wissen, dass Gott unser Vater ist, weil er der Schöpfer ist. Und als Schöpfer ist er wie der Vater der Ewigkeit, der Vater der Schöpfung, der Vater des Lichts. Solche Ausdrücke kennen wir in der Bibel und sie beschreiben Gott. Aber wir wissen, dass es mehr ist. Gott ist unser Vater, zu dem wir eine herzliche Beziehung haben dürfen, weil er uns hineingenommen hat und uns ewiges Leben geschenkt hat in seine Familie. Das ist diese Art von Vaterschaft, die wir bei Gott haben dürfen. Ich weiß, dass es für einige schwierig ist, Gott als Vater sich vorzustellen, weil sie vielleicht selbst gar nie den Vater erlebt haben, den eigenen. Oder weil der Vater abwesend war. Oder weil der Vater gewalttätig war. Oder weil der Vater ein Polizist war, der immer aufpasste und uns bestrafte. Und dann macht man so wie einen Screenshot von den eigenen Erfahrungen mit unserem Vater und überträgt das auf Gott und sagt, was, Gott will ein Vater sein? So ein Abwesender, so einer, der gewalttätig ist, so ein Polizist, der mir ständig auf die Finger schaut. Ich kann damit nichts anfangen. Und einige sagen auch, Vater, Gott gibt's nicht. Floyd McClung war ein Seelsorger, der mit Leuten ins Gespräch kam, die genau dieses Problem auch sagten. Ich kann mir Gott nicht als Vater vorstellen, weil mein leiblicher Vater so und so und so war. Und Floyd McClung hat mit ihnen, mit diesen Menschen begonnen herauszufinden, wie denn die Bibel über Gott als unseren Vater spricht. Zum Beispiel Psalm 103, ein wunderbarer Psalm. Und hier steht über Gott als Vater in Vers 13, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Zärtliches Erbarmen, kennst du das? Und Floyd McLuhan ist mit seinen Leuten in den Gesprächen dort weiter durchgegangen. Und er hat nicht versucht, ihnen zu sagen, ach, du hast Probleme, Gott dir als Vater vorzustellen, weil dein Vater so abwesend war. Komm, dann wähl doch etwas anderes. Sag ihm halt, Gott ist deine Mutter. Oder sag, Gott ist dein Kumpel oder dein Freund, dann hast du den Zugang. Floyd McLuhan ging einen anderen Weg, weil er wusste, wenn wir Gottes Vaterherz kennenlernen, dann verändert das unsere eigene Identität. Wir finden heraus, wer wir selbst wirklich sind. Und da ist der Weg natürlich groß, dass wir unserem leiblichen Vater auch vergeben lernen. Dass wir dieses Bild nicht wie ein Screenshot auf Gott übertragen, sondern dass wir aus der Bibel und durch die Offenbarung, die Gott uns von sich gibt, herausfinden, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Sein Vaterherz kennenlernen. Das dürfen wir. Wir sind durch Jesus Christus als Kinder Gottes bei Gott angenommen. Lerne Gottes Vaterherz kennen. Finde Freiheit. In unserer Gemeinde wollen wir Orte schaffen und haben wir Orte, wo wir so unterwegs sein können. Das sind unsere Kleingruppen. Das sind Orte der Annahme. Orte, wo wir das Angenommensein von Gott entdecken und verinnerlichen und in den Alltag hinein übersetzen. Auch die ersten Christen haben sich in Kleingruppen getroffen. In den Häusern heißt es. Sie waren dort zusammen und haben die Worte der Apostel verinnerlicht. Sie haben sich überlegt, was heißt denn das jetzt wirklich? Was heißt das, wenn wir die alten Schriften studieren, die wir kennen vom Judentum her? Was heißt es aber auch in unserem Alltag, wenn unser Nachbar so ist und unsere Hoffnung oder unsere Krankheit oder was immer uns belastet? Was heißt es? Und sie haben das heruntergebrochen. Und in den Kleingruppen, in den Häusern haben die Leute beten gelernt. Wenn du nicht beten kannst, du kannst es lernen in einer kleinen Gruppe von Menschen, die mit dir zusammen, mit Jesus unterwegs sind. Wer bist du? Wer bist du? Was ist deine Identität als Kind Gottes? Bleib dran zu entdecken, was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Finde die Freiheit der Kinder Gottes. Eine dritte Frage ist das Wie. Von Gott befähigt werden, damit wir in unserer Berufung wachsen können. Ist euch das Wie in der Jahreslosung aufgefallen? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es gibt ein Wie des Vorbilds. Ein kleines Kind kann erst so ein bisschen kriechen, aber es beobachtet die Eltern, wie die aufrecht auf zwei Beinen gehen können. Und es hat vielleicht ältere Geschwister, die rennen durch die Wohnung. Und das kleine Kind hat ein Vorbild darin, wie die Großen gehen können, möchte es auch gehen lernen. Und es beginnt sich aufzurappen, aufzustehen. Das ist das Wie des Vorbildes. Es gibt aber auch das Wie der Befähigung. Die Mutter steht beim kleinen Kind, das sich jetzt eben aufgerappelt hat, hält seine Hand und es kann an der Hand der Mutter den ersten Schritt gehen. Die Mutter befähigt es dazu. Gott ist unser barmherziger Vater. So lernen wir ihn kennen. Und er ist darum unser Vorbild. Diese Barmherzigkeit, wie Gott sie lebt, die ist vorbildlich. Jesus sagt es uns, seid so barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Aber wir merken, ups, das ist eine hohe Nummer. Das schaffen wir nie, nie, nie auf dieselbe Art barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. Darum ist Gott auch unser Befähiger. Es ist ein Wie, der Befähigung. Das bedeutet, Gott vergibt uns unser Versagen. Denn Versagen tun wir immer, auch beim Barmherzigsein. Er vergibt uns unser Versagen, er reinigt uns von unserer Unbarmherzigkeit. Er erneuert unser Herz mit seinem Heiligen Geist. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns Geistesgaben bringt, Charismen. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der unseren Charakter formt. Die Bibel nennt das Geistesfrüchte, das Liebe und Freude und Geduld und diese Selbstbeherrschung, das sind Früchte, die der Heilige Geist bewirkt. Seid so, seid barmherzig. Hey, das ist eine Frucht, die wächst durch den Heiligen Geist in uns. Es gibt also dieses Wie des Vorbilds. Gott ist ein sagenhaftes Vorbild. Der Vater im Himmel ist ein Vorbild. Jesus Christus ist ein Vorbild. Aber wir würden es nie schaffen, so zu leben, dass es Gott gefällt. Deswegen ist Gott auch einer, der uns das Wie der Befähigung gibt. Er befähigt uns. Und dazu erlöst er uns zuerst aus unserer Schuldhaftigkeit und schenkt uns dann das Geschenk des ewigen Lebens. Setzt uns ein als Kinder Gottes. Und jetzt lässt er uns wachsen. Er nimmt uns an der Hand und befähigt uns. Der Apostel Paulus ist ein ganz, ganz spezielles Beispiel dafür, wie ein Mensch von einem hasserfüllten Verfolger von Christen zu einem Anhänger von Jesus Christus geworden ist. Und er hat diese Veränderung erlebt. Er hat erlebt, wie er neu jetzt nach dem Vorbild Gottes leben kann. Und er sagt in einem seiner Briefe etwas darüber, wie dieses Wie des Vorbildes und dieses Wie der Befähigung zusammenkommt. Ich möchte das vorlesen. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 5, die ersten 4 Verse aus diesem Kapitel. Achtet darauf, was hier steht. Folgt in allem Gottes Beispiel. Okay, hier haben wir schon das Wie des Vorbildes. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Hier ist die Befähigung drin. Ihr seid seine Kinder geworden. Es geht weiter. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Das Wie des Vorbildes. Hey, und Jesus ging in seiner Liebe bis zum Tod. Und nicht nur für seine Freunde, sogar für seine Feinde ist er gestorben. Seid so liebevoll, von Liebe geprägt, wie Jesus das war, das Vorbild. Und dann kommt die Befähigung wieder. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Und jetzt kommt die Konsequenz. Wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes, deswegen sollen wir seinem Beispiel folgen. Jesus hat uns erlöst, indem er selbst für unsere Sünden gestorben ist. Deswegen sollen wir so lieben, wie er geliebt hat. Und die Konsequenz ist, dass unser Leben sich verändert. Unser Herz verändert sich und so verändert sich auch unser Leben. Es heißt in Vers 3 von Epheser 5 und in Vers 4 folgendes: Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht und keine Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Wir merken, dieses Wie verändert unser Leben. Das ist nicht nur ein gutes Gefühl, das ist life-changing. Das ist Herzensveränderung. Da werden die Motive neu, da wird unsere Gesinnung neu gesetzt. Das ist etwas, was in unserem Innern geschieht und nach außen durchdringt. Folgt in allem Gottes Beispiel. Es geht um Wachstum. Und deswegen haben wir hier auch geschrieben, wachse in deiner Berufung. Werde befähigt. Das ist ein Herz, aus dem eine Pflanze herauswächst. Wachse in deiner Berufung. Und dieses Wachstum, das ist wie bei einer Pflanze. Das braucht guten Boden, um Wurzeln zu schlagen. Das braucht genug Feuchtigkeit. Das braucht ein Klima, das wachstumsfördernd ist. Und deswegen möchten wir auch in unserer Gemeinde dieses Klima erleben, wo man wachsen kann. Wir möchten Gelegenheiten geben, um einen Wachstumsweg zu gehen. Denn wir alle sind irgendwo unterwegs im Wachsen mit Jesus, indem dass unser Herz erneuert wird. Deswegen laden wir Menschen ein, diesen Gott überhaupt kennenzulernen, indem wir evangelisieren. Deswegen laden wir ein, zugehörig zu werden, besonders zu Hauskreisen oder zu Teams, um eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Und wir ermutigen aber auch ganz bewusst zu Wachstumsschritten. Ich weiß, Wachstum kann man nicht machen, aber es zeigt sich durch Schritte, die wir gehen, wo wir gewachsen sind und wo wir auch weiter wachsen können. Ein Wachstumsschritt, dass du dich taufen lässt. Ein Wachstumsschritt, dass du dich zur Mitgliedschaft in dieser Gemeinde entscheidest, weil du sagst, hier gehöre ich dazu, also gebe ich auch meinen Namen dazu. Ein Wachstumsschritt, in dem du herausfindest, was für Gaben Gott dir geschenkt hat, welche Talente und Fähigkeiten du hast und die dann so einsetzt, dass Gott geehrt wird und das anderen gedient wird und es ihnen gut geht durch das, was du tust. Setze deine Gaben so ein, dass die Gemeinde von Jesus durch deine Gaben wirksam ist, wirksam bleibt. Das ist ein Wachstumsschritt, wenn du beginnst, deine Gaben einzusetzen. Wir ermutigen dich, in deiner Berufung zu wachsen, die Berufung, die Gott für dich hat. Und ihr werdet in diesem Jahr noch erfahren, ich arbeite an einem Meeting, einem Treffen, an einem Track oder einem Kurs oder wie ich dem sagen will, wo wir ganz bewusst auch einige solche Schritte miteinander gehen können. Bleibe dran wachsen. Das ist meine Frage jetzt. Wo bist du dran? Wie ist dein Wie? Dein Herz, wofür schlägt es? Lass deinen Herzschlag zusammengehen mit dem Herzschlag dieses barmherzigen Vaters im Himmel. Geh die Schritte, die er dir zeigt. 2021 hat er einiges vor mit dir, mit mir, mit uns. Wir können uns entscheiden, auch heute, ob wir ihm gehorchen wollen, ob wir mit ihm diese Schritte gehen wollen. Ich habe noch einen letzten Punkt, der eigentlich der offensichtlichste ist, wenn wir die Jahreslosung anschauen, das Was. Das Was, was heißt, seid barmherzig. Das ist es, was ihr tun sollt. Das ist euer Auftrag. Noch konkreter heißt es ja nicht, seid barmherzig, sondern werdet barmherzig. Es beschreibt unseren Lebensstil. Darum sagen wir auch, lebe aus Gottes Wort und lebe aus Gottes Kraft. Wenn wir die Jahreslosung im Zusammenhang lesen, sie steht ja in Lukas 6, dann könnte uns der Atem stocken, in welchem Zusammenhang das hier steht. Hier steht nichts von einem weinenden Kind am Straßenrand. Seid barmherzig. Hier steht auch nichts von einer Spendenaktion für die Flüchtlingscamp auf Lesbos oder für die Hungersnot, die immer noch in Ostafrika wütet. Hier steht nichts von solchen barmherzigen, wohltätigen Aktionen. Es steht nicht einmal, ja, dann betet doch mindestens. Nein, der Zusammenhang ist Vers 27 in Lukas 6. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Hast du auch keine Feinde, gell? Ja, wir leben so harmonievoll, wir haben gar keine Feinde. Aber wenn wir nachdenken, dann merken wir, doch, es gibt Menschen, denen gehe ich aus dem Weg. Denen gehe ich lieber nicht zu nah. Sie haben mir irgendwann mal was angetan. Ich lasse sie jetzt in Ruhe, wenn sie mich auch in Ruhe lassen. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Und wieder Vers 35, liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld. Chabis, gerade das. Das musst du nicht einem Schweizer sagen. Leiht ihnen Geld. Blödsinn, nein, also das nicht. Doch, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Ich glaube, ein Schweizer kannst du daran testen, wie barmherzig er ist, ob er bereit ist, auch etwas von seinem Geld weiterzugeben, zu leihen, wenn es nicht zurückkommen könnte. Liebt eure Feinde, erweist Gutes, leiht ihnen Geld. Denn dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist der Zusammenhang. Man kann gerne noch mehr lesen, was vorher oder nachher steht. Das ist der Zusammenhang und wir merken, das ist eine Form von Barmherzigkeit, die etwas fordert. Und ich merke, die Liebe, die kommt erst zum Ziel, wo sie sich bedingungslos und radikal an die verschenkt, die sie mit Sicherheit nicht verdient haben. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12, dass die Liebe Gottes dann vollendet wird, wenn wir einander lieben. Die Liebe Gottes kommt nicht dann zum Ziel, wenn ich sie fühle, sondern dann, wenn ich sie weitergebe und andere liebe. Es ist wie bei einem Brunnen. Ich bin wie ein Brunnen und da fließt Wasser hinein, das ist die Liebe Gottes und es fließt auch wieder raus. Es ist nicht wie bei einem Tümpel, wo das Wasser steht und stinkt, sondern es ist fließendes, lebendiges Wasser. Und der Matthäus, der schreibt ja auch die Geschichte von Jesus in seinem Evangelium. Und er schreibt auch einen Teil der Predigt, wo Jesus über die Liebe zu den Feinden redet. Und dieser Abschnitt, den beendet er auch mit einer Aussage, wo es heißt, tut das so wie euer Vater. Aber er setzt dort nicht das Wort barmherzig ein. Er sagt nicht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sondern er sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann realisiere ich, wenn das im Zusammenhang mit der Feindesliebe steht, ui, dies ist eine Vollkommenheit, die hat nichts zu tun mit Perfektionismus. Da geht es nicht darum, dass ich vollkommener Mensch bin. Es hat auch nichts zu tun damit, dass ich vollkommen hineingeschmolzen bin in die Gegenwart Gottes, sondern es hat zu tun mit dieser Liebe, die zum Ziel kommt, wenn ich sie dorthin radikal verschenke, zu Menschen, die sie nicht verdient haben. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, bedeutet, bring die Liebe, die du erfahren hast, bring die Barmherzigkeit, das Erbarmen, das er dir geschenkt hat, bring das an Mann und an Frau und das Kind, bring das weiter, dann ist es vollkommen, dann kommt es zum Ziel. Als Gemeinde möchten wir das leben, immer wieder, uns erinnern daran, worum es geht. Es geht darum, dass wir der Körper von Jesus Christus sind. Du bist vielleicht eine Hand oder ein Auge oder ein Ohr oder ein Fuß. Und wir wirken zusammen, wir bewegen uns. Und Jesus ist unser Kopf, der uns lenkt. Er möchte, dass wir seine Liebe hinaustragen in diese Welt. Er möchte, und er sagt es uns auch zu, dass wir sein Licht leuchten lassen in der Finsternis dieser Welt. Er möchte, dass wir dort Hoffnung bringen, wo Hoffnungslosigkeit ist. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Auftrag. Und deswegen möchten wir als Gemeinde das ganz praktisch umsetzen. Und es beginnt im Kleinen, wo wir einfach Dienste der Barmherzigkeit tun. Wenn du beim Putzplan eingetragen bist und ein- oder zweimal im Jahr hier im Begegnungszentrum reinigst, mach das als eine Tat der Barmherzigkeit, wo Gottes Liebe durch dich hineinfließt. Saubere Stühle sind ein Ausdruck der Liebe. Wir können es in unterschiedlichen Haltungen tun, aber wir können es so tun, dass wir diese Barmherzigkeit zum Ziel bringen. Es ist eine Chance, barmherzig zu sein. Wenn du beim Gebetsdienst mitwirkst, dann tu es als ein Akt der Barmherzigkeit, um die Liebe Gottes am Mann und an die Frau zu bringen. Wenn du bei den Kindern mitwirkst, ob du hilfst bei den Kleinen oder bei den Größeren Lektionen hältst oder auch in der Jugend, in der Jugendgruppe oder im Unti oder bei den Preteens, dann ist das eine Möglichkeit, diese Barmherzigkeit zu leben. Denn du wendest dich an Menschen, die Gott liebt und die er mit seinem Erbarmen erreichen möchte. Und er möchte dich brauchen, um ihre Herzen zu berühren. Und er tut es immer wieder. Wenn du Hauskreisleitung machst und du betreust eine Gruppe von Leuten, seid miteinander unterwegs, ihr trefft euch regelmäßig, dann ist das eine Art, wie du Barmherzigkeit leben kannst. Wie du Einfluss üben kannst, indem du die Liebe Gottes weitergibst. Wenn du im Alpha Life Team mithilfst, wenn du kochst oder aufstellst oder abbaust, wenn du Gruppen leitest, wenn du moderierst, wenn du in der Technik mithilfst, und ich rede jetzt hier über Dienste, die mit Programmen und Anlässen zu tun haben, dann ist das immer auch mit Barmherzigkeit verbunden. Aber es gibt mehr. Dort, wo du aufstehst und jemanden von der Gemeinde oder jemanden aus deiner Nachbarschaft besuchst, es ist eine Tat der Barmherzigkeit. Dort, wo praktische Hilfe geboten wird, es ist Barmherzigkeit. Dort, wo du mutig den Mund aufmachst und jemanden von deiner Hoffnung erzählst, die du in Jesus hast, es ist eine Art, wie du Barmherzigkeit leben kannst. Seid barmherzig, ja, werdet barmherzig. Lebe aus Gottes Wort und Kraft, du bist beauftragt. Wir sind beauftragt. Was tust du? Was tun wir? Machst du mit deinem Leben einen Unterschied? Leuchtest du in der Dunkelheit? Ich rufe gerne dieses Buchzeichen dann auch ein bisschen näher anschauen. Wir werden extra noch kurz Zeit geben. Und ihr im Livestream, ihr habt dieses Buchzeichen leider jetzt nicht, aber wir werden schauen, dass diese Angaben in den nächsten 2 Tagen auch auf unserer Webseite aufgeschaltet werden, damit ihr es dort herunterladen könnt und auch dort vertieft anschauen könnt. Wie sieht es aus bei mir? Wo stehe ich? Wer bin ich? Wie lebe ich als Befähigter? Was tue ich im Auftrag Gottes? Nutzen wir diese Gelegenheit.